Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren. Mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.
Bei Inside VfL geht es heute darum, was denn auch am Spiel bei der Niederlage gegen Dortmund gut war. Das war ja gar nicht mal so wenig, aber dann geht es auch leider um die zweite Halbzeit, die ja bekanntlich nicht mehr ganz so schön ausgefallen ist für den VfL Bochum. Wir eruieren so ein bisschen, ob es vielleicht an der Fitness lag oder vielleicht doch am System. Das probieren wir zu beantworten und wir schauen natürlich auf Wolfsburg, auf das Spiel und schauen, was da vielleicht aus dem Spiel von Dortmund noch mitgenommen werden kann an gutem Momentum.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen bei Inside VfL, dem Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum. Hallo Günther Pohl von Radio Bochum.
Hallo in die Runde.
Und Markus Rensinghoff von der WAZ.
Hallo, guten Tag. Grüße gehen raus an alle Endgeräte in dieser Welt.
Mein Name ist Annalena Fehdke von Radio Bochum und wir kommen heute zusammen nach einem Spiel vom VfL Bochum in Dortmund, was verloren ging, was aber zwischenzeitlich irgendwie Hoffnung gemacht hat. Bevor ich euch frage, wie ihr es erlebt habt, hören wir einmal rein, weil wir wissen nämlich ganz genau, wie das akustisch klang, als Günther Pohl den Freitagabend kommentiert hat.
Es ist schon fast ein bisschen bitter, dass der VfL in seinem besten Saisonspiel hier wahrscheinlich die höchste Niederlage kassiert.
Das war ein Ausschnitt von Radio Bochum, aus deiner Live-Reportage für Radio Bochum. Wie immer, die 98,5 Sekunden ist ein Zusammenschnitt, könnt ihr nachhören. Und bevor ich mir jetzt den Mund fusselig rede, erzählt mal, wie ihr die Leistung erlebt habt.
Über weite Strecken gut. Man muss ja das Kräfteverhältnis zwischen beiden Vereinen sehen und das ist ja ziemlich eindeutig. Der VfL hat das gut gemacht. Ich habe dieselben Schlüsselszenen gesehen, wie später auch der Trainer in der Pressekonferenz. Boadu muss das 3:0 machen, dann wird es für den VfL, weil es dann auch im Stadion unruhig wird, viel einfacher. Stattdessen fällt eben dieser Anschlusstreffer. Und das ist eben der Unterschied, weil es gibt immer den Spruch, Geld schießt keine Tore. Das ist genau der Gegenteil, ist der Fall. Geld schießt Tore, nämlich so ein Ball von Brochinski, den kann ein exklusiver, richtig Top-Mittelstürmer auch reinmachen. Und dann führt der VfL 3:2 und dann stimmt das Spiel nochmal eine andere Wendung. Dieses Geld schießt Tore, das hat man auf der anderen Seite gesehen mit dem Man of the Match. Ja, der 2 Tore macht und den Elfmeter rausholt. Jeder kennt ihn. Und der kostet dann ebenso viel wie der ganze Lizenzspieler Italis VfL. Ja, und das ist die Qualität und die kannst du mal kompensieren, aber selten ganz ausbügeln.
So. Ja, am Freitag nicht, ne?
Nee, Ciro Guirassy macht den Unterschied. Mhm. Ganz klare Kiste. Ich verstehe immer noch nicht, warum der aus Stuttgart nach Dortmund gegangen ist. Also den Schritt hätte ich jetzt nicht gemacht, aber Waldemar Anton ist ja auch mitgegangen. Die Dortmunder haben Qualität. Und dennoch, also nach den ersten 20 Minuten hat Bochum völlig verdient vorne gelegen.
Ja. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich habe ja vergangene Woche hier 2:1 getippt, weil ich nicht gegen die VfL tippe, nochmal als Erklärung. Und dann stand es 2:1 zwischenzeitlich. Und Günther, wir haben uns gerade abgesprochen, wir haben dasselbe gedacht. Du musst Champagner mitbringen.
Ja, hätte ich auch gerne. Und ich hoffe, ich komme diese Saison noch mal
ja,
dazu.
Irgendwann kommt es noch mal so, dass der VfL gewinnt. Ist jetzt nicht der Fall gewesen. Du hast es gerade schon angesprochen, auch weil Boadu das 3:0 vergibt. Hätte der VfL das Spiel gewonnen? Was glaubt ihr? Das ist also natürlich immer schwierig.
Nach gestern und Hoffenheim gegen Bremen und auch schon andere Spiele in dieser Saison und in der Vergangenheit ja auch, selbst eine 3:0-Führung musste in der Bundesliga nicht mehr reichen. Und dass die Dortmunder hatten ja nach dem 4:2 noch die Chance aus 5:2 auf 6:2. Also die waren ja auch sowieso in der Bilanz der Torschüsse bei 23:10 im Vergleich zum VfL Bochum. Also wenn vorher schon ein Tor gefallen wäre, ne, oder selbst wenn Bochum 3:0 führt, ist für mich das Ding noch nicht zu Hause. Mhm. Günther hat natürlich komplett recht. Das Stadion geht dann anders mit den Dortmunder Spielern um.
Naja, und die Ausgangslage ist dann auch eine andere. Du bist, du kriegst Selbstsicherheit, du gewinnst plötzlich Zweikämpfe, die du normalerweise verlierst. Und mit dem 3-0 zur Pause, das macht schon was. Das macht auch was mit Dortmund in negativer Hinsicht. Und das glaube ich schon. Und genauso sehe ich eben diese Szene, wenn Wolschinski, nachdem die Dortmunder die Aufholjagd zum 2-2 gemacht, wenn da im Gegenzug das 2-3 fällt, dann wird das auch nochmal ein anderes Spiel. Garantien gibt es nicht. Nein. Und dass der VfL bei 3-0-Führung das Spiel gewinnt, gibt es auch nicht. Aber die Möglichkeit dazu war viel größer gewesen, nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch vom Kopf her, als wenn man kurz vor der Pause noch das 2-1 kriegt.
Ja,
das ist richtig. Weil dann ist Dortmund nämlich wieder da. Und bei 0-3 sind die erstmal mausetot in der Halbzeit.
Ja, zumal dieses 2-1, ich habe es ja. Ich war nicht auf der Pressetribüne, ich war im Fanblock. Wieso haben wir uns eigentlich nicht gesehen, Annalena?
Hast du gestanden oder gesessen?
Es haben doch alle gestanden. Das ist ja das. Wenn ich gesessen hätte, hätte ich ja gar nichts vom Spiel gesehen, weil ja alle stehen. Man muss doch stehen im Fanblock, oder? Das ist doch Tradition und Pflicht. Was wollte ich sagen? Dieses 2-1, da spielt Dortmund sich den Ball doch gefühlt eine Minute auf der rechten Seite zu, oder? Mhm. Und da habe ich das schon, gedacht, so, jetzt kommt gleich die Flanke und dann ist das Ding drin. Also, weil die Bochumer ja gar keinen Zugriff mehr bekommen.
Nein, auf also Brandt war da in den 5 Minuten, da hat der Brandt mit denen gemacht, was er wollte.
Ja.
Ja.
Und in der Mitte verliert dann Tim Oermann das Kopfballduell gegen Sergio Gerassi.
Ja.
Obwohl auch Tim Oermann ein gutes Spiel macht.
Ja, da hätte vermutlich auch ein gestandener Abwehrspieler Probleme bekommen. Ja. Ne? Ja.
Ein bisschen größer, Ivan Ordet ist ein bisschen größer, Jakob Medic ist größer, aber die Zuteilung war in dem Moment dann so. Und Tim Oermann verliert das Kopfballduell, ja.
Nun, ein Thema, was immer wieder aufkam, jetzt auch übers Wochenende in den sozialen Medien, und eine Freundin, ganz liebe Grüße an Maja, hat mir auch geschrieben, der VfL müsste ein Format erfinden, nachdem ein Spiel nur noch 45 Minuten dauert. Und genau darauf zieht auch unsere Kategorie ab.
Fanfrage der Woche.
Die kommt per Mail von Christoph Holkebach, übrigens aus Warstein. Wollte ich nur mal kurz, also
Sauerland, sehr schön, ja.
Ja, VfL-Fans gibt's überall und hier einmal einen ganz kurzen Ausflug und Grüße an die 53 Hörerinnen und Hörer in den USA, 61 in der Schweiz und 46 in Spanien. Das sind so kleine Fun Facts, da haben uns sehr darüber gefreut. Schön, dass ihr uns offenbar auch mit ins Ausland oder in Urlaub nehmt oder so.
Das ist bestimmt die Familie Kenzig und Koller.
Genau.
Ist die so groß, haben die so viele Menschen? Und welcher Anteil ist in den USA?
Ja, gut. Gute Frage.
Wir fragen mal nach.
Zurück nach Warstein. Christoph Holkebach fragt, ich lese einfach mal vor. Wie kann es sein, dass die Jungs bislang in keinem Spiel über die volle Spielzeit ihrer Leistung abrufen konnten? Der Einbruch kommt regelmäßig in der zweiten Hälfte. Und jetzt die Frage, liegt es denn an der intensiven Spielweise, die zu viel Kraft kostet, also das hohe Pressing, oder sind es doch die konditionellen Defizite? Also meint, liegt es am Trainer oder am Fitnessteam?
Ja, sowohl Günther als auch ich haben uns damit beschäftigt, haben auch Statistiken rausgesucht. Die Fitness ist nicht schlechter als in den vergangenen Jahren, muss man ganz klar festhalten. So, ich habe alles rausgesucht. Also Laufleistung, da ist der VfL im Moment auf Platz 11 in der Liga. Mhm. Und da war er in den vergangenen Jahren deutlich schlechter sogar. Also gerade was die Endplatzierung anbelangt. Da war vor 2 Spielzeiten, da war der VfL Bochum bei der Laufleistung am Ende der Saison letzter. Dann gibt es Sprints und gewonnene Zweikämpfe. Alles spricht dafür, dass der VfL Bochum konditionell vom Fitnesszustand nicht schlechter ist als in den vergangenen Spielzeiten. Also das ist... Ich verstehe das, dass dieser Eindruck, wo der Eindruck herkommt, aber die Zahlen geben es nicht her. Das Punkt. So ist es.
Ja. Deine Recherche, Günther?
Ja, die ist natürlich überraschend fast identisch. Der VfL bewegt sich mit seinen Werten, er hat gesagt, besser als im letzten Jahr. Im Bundesliga-Vergleich bewegt er sich mit seinen Werten im Mittelfeld. Ja. Das ist richtig und das spricht dafür, dass die Mannschaft so vorbereitet ist wie die meisten auch. Jetzt aber das Aber, und das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Der VfL müsste sich, um konkurrenzfähig zu sein, unter den besten Mannschaften im Fitnessbereich bewegen. Ich sage auch warum. Um spielerische Defizite auszugleichen, um die Sachen, um Tempo auszugleichen, weil es sicherlich Mannschaften gibt, die insgesamt über eine Qualität besitzen, wo der Durchschnitt der Mannschaft eine höhere Geschwindigkeit hat. Um das zu kompensieren, muss der VfL in der Vorbereitung besser, noch konditioneller sein, weil du kannst mit einer unfassbaren Physis, kannst du viele Dinge ausgleichen. Und da ist dann vielleicht der Durchschnitt, in dem der VfL sich bewegt, nicht ausreichend. Ist mein Gefühl. Also der VfL muss mehr tun. Der muss konditionell top sein, um diese anderen Defizite kompensieren zu können. Das ist meine These.
Da hast du absolut recht. Die Sache ist allerdings die, was macht man damit so Zahlen? Wie helfen die? Und da sind wir dann bei dem Spruch, glaub keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Hahaha. aber auch da, der Günther spricht es an. Nehmen wir die Sprints. Da ist der VfL ligaweit auf Platz 2. Wie sieht es da bei dir aus? Was hast du da?
Ich habe Platz 3, aber drei. Das sind ja fast identisch.
Also Kiel ist Erster, dann der VfL, dann kommt Eintracht Frankfurt. Dann hast du die intensiven Läufe, so wie jetzt Boadu gemacht hat gegen Kobel, wo er den Ball erobert. Da sind die auf Platz 4. Natürlich, die Ergebnisse sprechen dagegen. Und die wunderschöne Statistik mit, nach der ersten Halbzeit hat Bochum 11 Punkte, ist auf Platz, weiß ich nicht, 4. 2 sogar, eine Entschuldigung. ne? Und dann zweite Halbzeit nur noch ein Punkt. Ja, da machst du wenig. Da kannst du nicht mehr dagegen argumentieren. Aber an der Fitness liegt es offenbar nicht.
Okay, da haben wir jetzt also unterschiedliche Meinungen. Günther sagt, es ginge mehr, fitnesstechnisch.
Es geht ja immer mehr. Aber es sagt nur, weil der VfL im spielerischen und im Tempobereich den anderen meisten Bundesligisten von der Qualitätsfrage unterlegen ist, muss er das kompensieren durch eine überragende Laufleistung. Und da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Ist ein Ansatz, ist ein Gedankenmodell. Ne? Aber wenn du siehst, die von dem Willen her, von der Bereitschaft, die drei besten Spieler in puncto Laufleistung beim Spiel in Dortmund waren drei Bochumer mit Oermann, mit Losilla und mit De Witt. Ja, der VfL ist mehr gelaufen als Dortmund. Ja, ist diese Sachen mit der Halbzeit ist eine schöne Statistik. Wir erinnern uns im letzten Jahr, man vergisst ja immer, weil im letzten Jahr war alles so toll beim VfL. Im letzten Jahr war nicht toll, da hat der VfL 8 oder 9 Tore in der Nachspielzeit bekommen. Muss da die Kondition aber auch nicht gestimmt haben.
Alles toll bis zur
80. haben.
Minute oder so.
Ja, und deshalb sage ich, ich glaube, der VfL täte gut daran, vielleicht da noch ein bisschen dran zu arbeiten, um da eben noch ein paar Prozent rauszuholen, weil du wirst in puncto Schnelligkeit und technischen Dingen Voraussetzungen wirst du nicht aufholen. Aufholen kannst du am ehesten in der körperlichen Fitness.
Und deshalb, ich glaube, da sind die schon ziemlich am Limit. Und die Trainingssteuerung ist ja schon ausgefuchst dieser Tage. Jeder Spieler wird nach jedem Training, nach jedem Spiel werden die Daten gesammelt. Ja. Ich glaube, da sind die schon ganz gut. Was eklatant ist, der VfL Bochum ist die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz. Und das sind dann die Phasen, Maxi Wittek hat es angesprochen, und das hat man dann im zweiten Abschnitt auch selten gesehen beim VfL Bochum, jetzt auch gegen Dortmund, dass du Ruhe ins Spiel bekommst. Dass du tatsächlich mal den Ball über 5, 6, 7, 12, 15 Stationen spielst und den Gegner laufen lässt und dich wieder sammeln kannst. Ja. Das passiert halt nicht. Und da, ich glaube, da ist dieser Ansatz, wo die Diskrepanz auch herrührt, dass du dann gefühlt nicht mehr die Körner hast, weil du selber dir keine Ruhephasen schaffst. Und wenn du 41% Ballbesitz, das ist wirklich, du läufst eigentlich gefühlt immer nur hinterher in jedem Spiel.
Ja, ja.
Ne? Und da war der VfL Bochum, auch das habe ich rausgesucht, in den vergangenen Spielzeiten halt 6% stärker jeweils. Mhm. Ja, und das macht schon was aus, wenn du näher an die 50% kommst.
Ist ja auch ein gewaltiger Unterschied, auch vom Kopf her, ob du immer hinter den Gegenspielern herrennst oder ob du selber bestimmst, was auf dem Platz ist. Dass du natürlich gegen Spitzenmannschaften nie mehr Ballbesitz haben willst, ergibt sich aus der Situation heraus. Aber trotzdem, auch in so Phasen, da kann ich den Ball auch mal, und wenn das nervt, den Gegner auch stresst, mal 8-mal querspielen, das ist dann egal. Aber das bringt dir Ruhe, und solange du den Ball hast und nicht ihn aufs eigene Tor schießt, kann auch nichts passieren. Ja, das ist eine ganz einfache Binsenweisheit und da wünsche ich mir mehr. Aber der VfL muss jetzt aufpassen in dem Fahrwasser. Die ersten kritisieren jetzt schon den Trainer, eben aus diesen Gründen, die wir ja versuchen gerade zu relativieren. Der VfL jetzt weiß man nicht, wie das gegen Wolfsburg ausgeht, aber dann ist eine Pause. Man muss dann auch mal Signale setzen, auch ein bisschen nach außen hin, auch wenn das vielleicht mehr Entertainment ist, ja. Aber es ist zum Beispiel bei der letzten Länderspielpause so in der Öffentlichkeit gar nicht gut angekommen, dass der VfL dann, der Trainer dann 3-4 Tage Tabellen Urlaub macht, auch wenn er sagt, wir haben natürlich, jeder macht seine Laufarbeit, das ist ganz schön, aber das ist dann auch optisch ein Signal, das passt dann in die Situation nicht, wenn du Tabellenletzter bist und hast noch nie gewonnen, ja, und du machst
dann. Ja, aber auch das war in den vergangenen Jahren schon immer so. Da ja, gab es immer die, die gesagt haben, ja, darfst du nicht machen in so einer Situation, du musst das Zeichen setzen. Aber
so ein bisschen Fingerspiel.
Ja, aber
auch hat, vielleicht in der Kommunikation, weil das natürlich auch in der Trainingssteuerung, das wurde erst kommuniziert, als es schon Gegenwind gab in der Öffentlichkeit. Und das ist ja als Tabellenletzter bis oder Vorletzter bist du ja sensibilisiert als Fan. Und wenn da einer sagt, hör mal, die haben schon wieder frei, man kennt das ja.
Das ja, aber ist natürlich auch da,
nicht gerecht. Aber
eben, das ist genau der Punkt. Man muss immer ganz klar sagen, irgendwie die Arbeitnehmer, die am Wochenende ja arbeiten, die freuen sich über einen Tag frei in der Woche. Und so ja sieht es bei Fußballprofis, das ist deren Job, genauso aus. Die sind halt, die sehen sich jeden Tag, die sehen sich manchmal sogar ne, nicht nur eben fürs Training, sondern ne, 8 Stunden, 10 Stunden und sind dann das ganze Wochenende weg. So, da sind viele Familienväter, Grüße gehen raus an Ehren Masovic, die jetzt auch erst einmal Vater geworden.
Auch herzlichen Glückwunsch.
Auch herzlichen Glückwunsch. So. Die freuen sich dann, wenn die auch mal Zeit mit ihrer Familie verbringen können und eben nicht nur immer an den Beruf denken müssen. So, sondern auch mal, das ist wichtig, das weiß jeder, der da draußen arbeitet, dass man auch mal den Kopf frei bekommen muss von der Arbeit.
Ja, Ebi, bin ich völlig bei dir, aber ja, das muss man dann auch kommunizieren.
Ja, natürlich. Und du sagst ja auch nur das, was die Fans entsprechend ja dann, ne, dann sagen. Wieso kriegen die 3 Tage frei, haben noch keinen Punkt geholt? Ja, das kommt dann, aber da ist auch Peter Zeitler, so wie es Thomas Letsch war, Thomas Reis, die dann sagen, wir machen das schon vernünftig, wir wissen das, die Trainingssteuerung ist entsprechend.
Okay. Inwieweit geht ihr denn jetzt mit an aller Kritik am Trainer? Habt ihr da Verständnis für oder so gar nicht?
Ja, ist doch ganz einfach. Die Ergebnisse stimmen nicht. So, dann ist ganz zu Pep Guardiola sein. Wenn der Bochum übernimmt und gewinnt nicht, steht er genauso in der Kritik. Das, so ist das Geschäft. Ob ich das jetzt gut finde ja oder nicht, das
ja, gut
ist dann einfach so. Ja.
Nein, ist ja. Ja, der kann der netteste Trainer der Welt sein, wenn er keine Punkte holt, gibt es irgendwann die Grenze, wo der Verein sagt, bevor wir jetzt gar kein Spiel mehr gewinnen, versuchen wir nochmal etwas anderes. Ja, und das passiert, aber das weiß auch ein Trainer, der in die Bundesliga geht. Und das weiß erst recht einer, der zu einem Verein geht, der zu 99% bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg spielt. Ja, und wenn du keinen Erfolg hast und kein Matchglück hast, dann bist du als Trainer erledigt. Weil es kann doch, selbst wir suchen jetzt unsere Fitnesswerte, Statistiken raus. Die Fitnesswerte, die noch relevanter sind, die stehen bei dem Fitnesstrainer auf dem Laptop, die sehen wir nicht. Deshalb ist das auch sehr subjektiv, die Zahlen, mit denen wir jetzt hier arbeiten. Und deshalb, ein Trainer, der kein Spiel gewinnt, ist laut Medien, laut Fans, ein schlechter Trainer. Und ein Trainer, der gewinnt, der kann die letzte Pfeife sein. Ja,
ja, du kannst.
Guck, Tabelle. Ja, ja, ist ganz einfach. Hat sich so eingebürgert, war früher nicht so extrem, weil die Medien noch ganz anders reagierten. Das war alles noch familiärer und netter und war nicht so ein Hype. Aber guck dir, beste Beispiel ist, was kriegen selbst Spitzenmannschaften, was kriegen die auf die Nase, wenn die mal ein Spiel nicht gewinnen, wenn die unentschieden spielen. Das ist doch völlig lächerlich, weil da ist ja immer noch ein Gegner, der hat ja das Gleiche vor. Und ich meine, nee, also, wenn Bochum nicht funktioniert, dann haben die versagt. Dass die anderen vielleicht besser sind, spielt ja im Fußball eigentlich gar keine Rolle mehr. Ich sag's jetzt bewusst so überspitzt.
Genau das. Ich meine, der VfL Bochum hat gegen Dortmund ein sehr gutes Spiel gemacht für seine Verhältnisse, ja, muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich nur die Tore anschaut, die ersten beiden, die kannst du nicht besser rausspielen.
Ja.
Das war wirklich, ne, wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Bordeaux muss den machen, haben wir gerade drüber gesprochen, dann steht es 2-0. Dann nimmst du wahrscheinlich was mit aus Dortmund. Und dann sieht es auch schon wieder anders aus. Aber das sind halt die Kleinigkeiten, die halt auch beim VfL Bochum entscheiden. Und auch das haben wir schon mehrfach angesprochen. Du hast in den Spielen vorher immer irgendeinen, der einen Aussetzer hat. Günther hat es völlig richtig gesagt. Quarteng und Bero sprechen sich nicht ab, wer gegen Pauli mitgeht. Mhm. Jetzt zieht letzten Endes der Fehler von Patrick Drewes dem VfL Bochum endgültig den Zahn. Weil mit dem 4-2, wo der Ball unter seinem Körper durchrutscht, ist allen Bochumern klar, heute geht hier nichts mehr.
Ja.
Bleibt es da beim 3-2, dann kannst du nochmal Kräfte entwickeln.
Dann wäre die Schlussphase auch noch eine andere geworden.
Genau.
Absolut.
Das.
Ja,
und auch dafür, und das ist das, was ich eben gesagt habe, dafür ist dann letztlich, hält der Trainer den Kopf hin. Der hält für dieses Missverständnis beim Freistoß gegen Kiel, hält er den Kopf hin, weil bei 2-1 ist schon mal wieder ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen. Und Boadu und Boschinski und Reves, das sind Fehler, die die Spieler machen, die sich entscheidend auf das Endergebnis auswirken. Für das Endergebnis ist dann der Trainer verantwortlich, weil der, wir kennen das ja, du kannst die Mannschaft nicht rausschmeißen, also schmeißt du den Trainer raus. Und das ist ja eigentlich aberwitzig, aber das ist eben im Mannschaftssport.
Wir haben jetzt gerade, entschuldige, ich möchte nicht deine Leitung des Gesprächs dir aus der Hand nehmen, aber Patrick Drewes, hat der VfL Bochum ein Torwartproblem?
Nein.
Irgendwie, habe ich auch schon jetzt mehrfach gehört, auch auf der Tribüne dann.
Echt? Na,
irgendwie, ja.
Ja, ich ist ja sowieso, man ja absurd.
Mir auch nicht.
Hofmann, der war nach allen Journalisten, die sich mit Bochum befassen, auch mit dem Kicker und all, waren von der Leistung von Hofmann äußerst angetan. Und der wird dann, der muss rausgeschmissen werden, liest man. Also das sollte man vielleicht einfach mal völlig ausblenden, ignorieren, weil das sind auch, wenn man sieht, wann die das eingeben, dann da ist das Spiel noch, die sind gar nicht im Stadion und die betreiben persönlichen okay. Frustabbau aus ihrem privaten Umfeld wahrscheinlich.
Ja, lassen wir mal die Kirche im Dorf.
Ja.
So, lass uns doch mal auf das Positive fokussieren. Was nehmen wir jetzt aus dem Spiel gegen Dortmund mit ins Spiel gegen Wolfsburg? Was auch personell. Es gab ja 1-2 Veränderungen, die augenscheinlich in den ersten paar Minuten erstmal gut getan haben, weil man dachte so, hui.
Die haben nicht nur in den ersten paar Minuten gut getan, sondern deutlich war zu sehen, dass Danny De Witt weiter vorne deutlich besser aufgehoben ist.
Mhm.
Also, ich meine, dass er dann davon profitiert, dass Boadu gegen Kobel arbeitet und er das Ding dann reinmacht. Aber das passiert halt auch, weil der mit vorne dann positioniert ist.
Ja.
Und Peter Zeitler hat es ja in der PK angesprochen, vor dem Dortmund-Spiel gegebenenfalls mit sogar mit 3 Sechsern zu spielen, wenn man kann es sogar so sehen, ne, dass Anthony Lucia, Sissoko und Bero ja. ne, quasi so eine 3x6 gegeben haben auf dem Platz. Wobei die natürlich ne, auch weiter nach vorne sich geschoben haben. Bero ja auch zu Recht das Tor dann macht. Ja, aber die Umstellungen haben funktioniert. Kann man nicht anders sagen. Ja.
Also doch mal so.
Ja, ich würde vielleicht, wenn er fit ist, weil ich habe bei Oermann, der mir gut gefällt, gut, der auch schnell, du hast das Tempo gesehen, wie der mal einen Ball abläuft, aber er hatte auch 2-3 gravierende Fehler, die habe ich gesehen.
Ja, aber
kann man nicht weg,
das
ist ein junger
auch,
Spieler,
oder?
Alles okay. Also ich würde die Mannschaft komplett wieder so spielen lassen, vielleicht mit der Ausnahme, weil ein gesunder Ordetz eben noch ein bisschen ein Tick erfahrener ist als ein junger Tim Oermann. Das wäre vielleicht für mich die Änderung, wenn der denn wirklich gesund ist. Im Moment sehe ich den Japaner da noch nicht von Anfang
Kiro
an.
Kiro Miyoshi.
Ja.
Den Japaner, genau.
Na?
Ja.
Oder würdest du den jetzt?
Den Herrn Miyoshi von Anfang an. Ich bin da bei dir. Ich würde tatsächlich auch nur einen Wechsel vornehmen. Ordetz rein. Wobei Tim Oermann, auch da bin ich komplett bei dem, ein gutes Spiel gemacht hat. Und, aber dem war halt anzusehen, dass dem Spielpraxis fehlt.
Mhm.
Weil in dem Moment, als der Kollege Adeyemi den Ball spielt, muss er schon bei Guirassy sein.
Ja.
So, und er hatte die halbe Sekunde, die er da überlegt hat, da war der gute Mann halt schon weg, weil er halt das entsprechende Tempo mitbringt.
Mhm.
Ja, aber du kannst dann halt mit Miyoshi, mit Balde, mit Broschinski, kannst du nochmal Tempo und Intensität von der Bank dann bringen. Und das hat in den ersten Spielen
Joker,
ja dann auch gut geklappt.
Ja, absolut. Dann lass uns doch mal tippen.
Tippspiel.
Und erstmal gratulieren an VfL-Mitglied AR.
So? Andreas Sorowski wahrscheinlich, Arbeitskollege.
Alfred Richter.
Alfred Richter, auch schön, ja.
Wir können jetzt noch so weitermachen.
Andrea Rickers, kenne ich auch noch.
Ja. Vielleicht, genau. Ja. Wer weiß. Also die Person wird wissen, wer sich dahinter verbirgt und kann sich entsprechend per Mail melden. 23 Punkte gemacht diesen Spieltag. 2 Punkte weniger hat gemacht Porsche, 1950.
Wie viel hast du gemacht?
Weniger.
Wie viel weniger?
Deutlich weniger.
Wie viel weniger?
Also in der normalen Tipprunde 7.
Ich war bei 10 immerhin.
Ja.
Aber gut, das VfL-Ergebnis grätscht
alle,
halt rein. Ja.
Genau, das VfL-Ergebnis grätscht halt rein, was ja bisher bei mir noch nie Punkte gebracht hat. Wir wissen die Gründe. Gut, meldet euch gerne über die Mailadresse, die in der Beschreibung auch verlinkt ist. Ansonsten alles weitere, Fanfragen und so auch
haben
gerne.
Haben wir jetzt schon getippt? Entschuldigung.
Nee, noch nicht.
Ach so.
Ich wollte nur einmal erzählen, ihr könnt euch immer melden bei uns. Gerne sogar. Ihr könnt auch gerne ein Like und ein Abo da lassen und all diese Möglichkeiten. Ihr wisst doch, die Spielchen. Okay, dann lass uns doch mal tippen.
2-1.
Für Bochum.
Für den richtigen VfL.
Für den richtigen VfL. Okay, schön. Mhm.
Ja, dann nimmt der Günther mir natürlich meinen Tipp weg. Deswegen würde ich dann 3-1 tippen, habe aber noch den Hinweis, weil die Zahlen habe ich auch noch rausgesucht. Bei der Passquote ist der VfL Bochum in der Saison auch nicht besonders gut. Da gibt es nur ein Team, was schlechter ist. Ihr dürft einmal raten, wer es ist.
Kiel.
VfL Wolfsburg, ach so, tatsächlich. Es treffen die beiden Mannschaften mit den schlechtesten Passquoten in der Liga aufeinander.
Geil.
Das wird ein Spektakel sondergleichen.
Oder auch Fehlpassorgie genannt.
Könnte sein, tatsächlich. Und Wolfsburg ist die Mannschaft mit den bisher meisten gelben Karten. Also das Spiel könnte häufiger mal zum Stehen kommen. Wir werden sehen.
Okay.
Vielleicht wird es ja auch ein ganz grandioses Spiel
des
VfL Bochum. Und deswegen 3-1, Entschuldigung. Ja.
Okay, 3-2.
Ja.
Ja. Legen wir doch irgendwie alle ein bisschen nah beieinander.
Es wären 9 Punkte von jedem 3 für den VfL Mittelfeldplatz.
Ja. Lupenreine Logik. Alles klar. Danke fürs Zusehen, zu hören. Von wo auch immer. Und wenn es aus den USA ist. Super cool. Und bis nächste Woche.
Tschüss.
Bye, bye.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.
Hier ist Marvin von Vitamin X. Wie lange ich AG1 trinke? Bereits seit mehr als 2 Jahren. Mein absoluter Lieblingspartner, mein Begleiter im Alltag. Nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern Vitamine, Mineralstoffe, Pflanzenstoffe und Bakterienkulturen. Ich habe das auch unterwegs gern dabei, in praktischen Travel Packs. Für mich ist das mittlerweile wie ein kleiner Bruder. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du auf drinkag1.com.